Willkommen zur neuen Folge Foodi und Brudi mit Britt und mir, Curly. Unser Gast heute ist Sebastian Prüßmann. Er kocht in der legendären Sansibar auf Sylt und zwar erst seit so kurzem, dass noch nicht mal Wikipedia das weiß. Weil er davor kulinarisch etwas ganz, ganz anderes gemacht hat, hat er eine Menge zu erzählen. Wo er das erzählt? Hier in der Suite 102 unseres Lieblingshotels, dem Orania Berlin, mitten in Kreuzberg. Foodi und Brudi gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Abonniert uns und auf YouTube könnt ihr natürlich auch super Kommentare und Fragen da lassen, genau wie bei Insta. Checkt auch den Wein-Podcast Terroir und Adiletten immer donnerstags. Wir hatten tolle Gäste in den letzten Wochen, zum Beispiel die Sommelier Nancy Großmann vom allerersten 3-Sterne-Restaurant Berlins, dem Rutz. Es lohnt sich. Okay, dann fangen wir mal an. Hier ist Britt.
Ich bin ja die Woche fast außerhalb der Stadtgrenze Berlins gezogen und habe es letzte Woche nochmal so richtig krachen lassen. Warte mal, schön hier essen.
Du hast Essen und bestellt, hast du.
Ja, alles. Jeden Tag.
Ja. Was gab's denn?
Ich habe bei Feel Soul Good bestellt.
Wo?
Feel Soul Good, das ist ein veganer Koreaner. Kolbitzplatz. Und das ist mega krass, weil die Koreaner haben ja auch so Sushi-ähnliche Rollen und bei denen gibt es eins mit veganem Lachs.
Habe ich gesehen in deiner Story.
Du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich auf Instagram bekommen habe, ob der Lachs auch wirklich vegan ist, weil der einfach so echt aussah. Und der schmeckt halt auch mega geil. Und alle so, ja, das stimmt auch, das Karotte, weil das halt so eine geile Farbe hat. Und die haben auch die Maserung so richtig krass hinbekommen. Also wenn du nur das siehst, Konsistenz ist nicht so richtig lachsig, aber es schmeckt halt auch super lecker und ist tatsächlich auch Soja.
Ich hab extra nachgeguckt. Du warst richtig geflasht, ne?
Ich war richtig geflasht.
Aber es sah auch echt krass aus. Wenn ich jetzt nur die Story gesehen hätte und du hättest nicht dazu gesagt, hätte auch safe normaler Lachs sein können.
Ja, voll.
Ich war letzte Woche, oder war es vorletzte Woche? Ich weiß nicht, irgendwann vor kurzem war ich in Köln bei der Netflix-Premiere von der neuen Serie von Julian Bam, in der ich auch eine kleine Rolle habe. Oh, guckt ihr euch jetzt alle gleich an. Und das ist krass, weil ich bin da, war da mega spät dran, weil da war dieser Sturm und mein Zug hatte 1000 Milliarden Stunden Verspätung. Und es waren irgendwie 4 ICEs in einem. Und zwar so kriegsähnlicher Zustand überall schon. Und dann bin ich halt viel zu spät in Köln angekommen, direkt ins Taxi gestiegen und zu der Location gefahren. Und ich kenne mich ja in Köln nicht wirklich aus, muss ich sagen. Und er hatte keine Ahnung, wo ich bin in der Stadt, ne? Und dann sind wir am Kebabland vorbeigefahren. Das ist so krass legendärer Kebabladen in Köln halt, wo man immer nach jedem Konzert oder nach jeder Show, die ich da hatte, hingeht und sich dann noch ein Adana oder Köftespieß reinzimmert. Und das fand ich so geil, weil ich habe dann diesen Laden gesehen und dann wusste ich sofort, wo ich bin. Das ist so mein Fixpunkt in Köln. Und die Bar, wo das war dann auch direkt um die Ecke. Und ich musste dann danach auch natürlich mir da noch was holen, weil irgendwie kann ich die Stadt nicht, wenn ich mal in Köln bin, ich kann die Stadt nicht verlassen, ohne dort einmal hinzugehen. So, das ist so nice. Aber es hat, glaube ich, auch so nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern einfach mit diesem Gefühl, dass man da immer hingeht, wenn man irgendwie einen geilen Abend in Köln hatte. So, wenn ich da wohnen würde, würde ich wahrscheinlich nicht so oft hingehen, aber weil man halt immer nur auf Tour dort ist oder so, hat man dann immer so ein krasses Erlebnis, verbindet man damit. Da müssen wir mal, wenn wir mal in Köln eine Aufnahme machen sollten, müssen wir ins Kebabland gehen, weil die haben mittlerweile bestimmt auch vegane Alternativen.
Du hast aber nicht den Taxifahrer dazu gezwungen, directly anzuhalten. Halt, ich brauche einen Döner!
Nee, aber ich habe tatsächlich so zu ihm auch gesagt, ah, Digga, jetzt weiß ich, wo wir sind, Kebabland, klar. Das ist nämlich auch direkt Köln-Ehrenfeld, dort beim Bahnhof um die Ecke. Und das ist so richtig, so ein richtig wuseliger Laden, wo immer 1000 Leute drin sind und so. Das finde ich richtig nice. Kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr mal in Köln seid. Was isst du, wenn du jetzt in den Döner gehst in Berlin, hast du hier auch schon veganen Döner gefunden?
Also ich habe schon veganen Döner gegessen, aber keinen, der mich vom Hocker gehauen hat.
In Berlin?
Ja. Also Tatsächlich habe ich die Woche eine Story geschickt bekommen von einem Bekannten aus Mainz. Er hat gemeint, du ziehst weg und in Mainz macht ein veganer Dönerladen auf.
Oha.
Und das ist halt, muss richtig geil sein. Ich habe dann auch direkt ein Foto vom Essen geschickt bekommen.
Damn.
Mit Bewertung und so, shit.
In der Warschauer gibt es tatsächlich auch einen, der macht vegan. Habe ich aber noch nie probiert. Ich sehe nur jeden Tag das Schild, wenn ich dran vorbeilaufe. Und was es jetzt auch gibt, wo ich irgendwie noch nicht ganz sicher bin, ob ich das geil finde. Ich habe es dann noch nicht gegessen, aber dieses Cheeses oder sowas heißt es, glaube ich. Das ist so ein Döner mit Käse, aber. Und da ist aber auch so ein. Das ist direkt neben Watergate an der Oberbaumbrücke und die haben aber auch so ein Spieß halt, wie ein Dönerspieß, aber aus Käse halt.
Raclette.
Ja, dachte ich auch erst, aber das ist. Also das Prinzip ist natürlich wie Raclette, aber es ist irgendwie so. Kein Raclette-Käse, der ist irgendwie so fest, das sieht irgendwie krass. So ein bisschen weird aus, okay, man sollte, wir müssen da eigentlich mal zusammen hingehen, weil das ist ja eigentlich auch, nee, das ist kein veganer Döner, damn, scheiße, vielleicht, wer weiß, vielleicht arbeiten die ja mit Jan Bredak zusammen, man weiß es nicht.
Am Ende.
Scheiße, dann kriegst du wieder nur ein Brötchen mit Zwiebeln.
Aber vegan Fish and Chips habe ich die Woche tatsächlich auch noch gegessen.
Oha.
Ja, bei Vincent Vegan an der...
In der Mall?
Ja.
Genau. In der Eastside Mall?
Nee, nicht Eastside. Oder gibt es da auch einen? Ich weiß nur, an der Schönhauser ist ja auch so eine Mall und da war ich bei Vincent Vegan. Genau. Und das war ziemlich geil. Vielleicht kriegen wir auch jetzt mit dem Fisch den Bogen zu unserem nächsten Gast. Bastian Prüssmann.
Ah ja, stimmt. Stimmt, ja, der kommt ja aus dem hohen Norden, aus Sylt. Na, da kommt er nicht her, aber da arbeitet er. Ja. Da gibt es ja auch Fisch. Einiges. Ja,
ziemlich viel Fisch sogar.
Ja, ich habe letztens irgendein Bild gesehen aus der Sansibar, da hatte der eine Dude so eine Scholle auf so ein Tablett, Digga, die war halt größer wie ich einfach. Ich dachte mir so, okay, wow, Digga, das sieht echt wild aus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der liebe Herr Prüssmann dazu erzählen hat.
Oh yeah.
Herzlich willkommen bei Foodie und Prudi, Sebastian
Prüssmann.
Yes.
Herzlich willkommen, Sebastian Prüssmann. Restaurant Victorian in Düsseldorf, Schlosshotel Hugenpoet in Essen, Restaurant La Vision Köln, Restaurant Dieter Müller, Schlosshotel Leerbach, Bergisch Gladbach, Villa Hammerschmiede in Pfinstal, Schlossgarten Restaurant Stuttgart, Zwiebelstube, Villa Rothschild in Königstein. Das hört sich so ein bisschen an wie der Indiana Jones der Gastroszene, immer auf der Jagd nach dem nächsten geilen Restaurant mit dem Stern. Ist krasser Lebenslauf auf alle Fälle.
Ja, ich war sehr umtriebig. Also ich wollte, glaube ich, immer viel sehen, viel erleben. Und die letzten Stationen waren dann immer familienbedingt, sind wir dann umgezogen. Es ist nicht so, dass uns dann nicht gefallen hat, aber aus Stuttgart, dann kam das erste Kind. Dann sind wir in der Nähe von den Großeltern nach ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Und dann habe ich in der Villa Rothschild angefangen. Ja, dann kam das zweite, das dritte. Und ja, immer mal muss man überlegen, was macht man? Wo soll die Reise hingehen? Ne? Mhm. Bleiben wir da, bevor die Kinder in die Schule kommen? Oder kommt da nochmal was? Und ja, ich sag mal, dann kam es mehr. Und wenn man die Chance hat, am Meer aufzuwachsen, oder die Kinder da aufwachsen zu lassen, die Familie da oben leben zu lassen, und dann noch in eines der geilsten Restaurants auf der Insel, oder will nicht sagen deutschlandweit, aber mit eines der geilsten Restaurants in Deutschland zu arbeiten, das ist dann schon nochmal geil.
Ganz große Sylt-Liebe hören wir daraus.
Ja. Ja, man muss Sylt lieben. Ne? Man liebt es oder man liebt es nicht. Es gibt da so nichts Mittel drin. Also es ist eine Insel, man kommt nach 9 Uhr nicht mehr runter, außer man läuft.
Krass. Oder mit dem Helikopter.
Oder mit dem Helikopter. Ne? Aber soweit habe ich es noch nicht geschafft.
Aber angefangen hat diese ganze crazy Indiana Jones Reise bei der Bayer AG.
Genau, bei der Bayer AG. Ich komme aus Leverkusen.
Weiß.
Und ja, man hat da ein großes Spektrum gehabt. Also von Vorstandscasino über es war alles sehr strukturiert. Man hat wirklich in jede Abteilung mehrere Wochen reinschauen können. Man hat auch Großkantine für 4.000 Gäste am Tag zu kochen gesehen.
Und dann 4.000?
4.000, wow. Ne? Werde ich nie vergessen. Da stand ich an der Schnitzelstraße. Vorne gingen die Schnitzel rein, hinten kamen sie fertig raus. Ne? Das war natürlich
Mitte. Klingt traumhaft. Ja.
Also Mitte der 90er war es eines der modernsten Großküchen Europas. Und es war dann schon interessant zu sehen, was geht nicht oder wo soll für mich die Reise hingehen. Also für mich habe ich dann gemerkt, ich bin eher so fürs à la carte und nicht so für die Großverpflegung. Das hat mir dann, das konnte man sich halt sehr gut aussuchen da, ne? Das, oder herausfinden, was einem gefällt oder was nicht einem gefällt.
Ich dachte erst, du hast einen ganz anderen Job erst gelernt, bei der, als ich Bayer AG gelesen habe.
Und Chemiefachlabor. Dann
von der Bayer AG in die Sterneküche. Okay, krass, ich dachte so direkt Quereinsteiger von einem ganz anderen Job in die Sterneküche, aber du hast dort Koch gelernt.
Natürlich. Genau. Ich glaube, die Grundlagen habe ich da erlernt und danach geht ja erst die Ausbildung los. Das ist ja alles vorher, das ist schön und gut, man sieht vieles, man kriegt die Orientierung mit, aber danach, ich wollte dann immer raus, ich wollte in die Welt hinaus, für mich war irgendwie München, ich wollte immer nach München. Ja, und irgendwie bin ich schon in 4 Jahreszeiten gelandet.
Geil, gibt schlechtere Adressen.
Gibt Schlimmeres. Und klar, ich kam aus der Kantine oder aus dem Vorstandsrestaurant, da sollte ich erst mal ein Bankett anfangen. Ich glaube, da war ich dann einen Tag, dann hatten sie Not am Mann von dem à la carte. Da hat mich dann Andreas Meyer, heute im Schloss Prielau tätig, ins à la carte geholt und seitdem war ich im à la carte. Ne? Und da war ich auch sehr dankbar, dass ich dann diesen Weg gehen konnte. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut. Was macht man danach?
Ja. Gab es irgendeinen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll von der Großküchen-Action oder eine Erinnerung, wo du sagst, da habe ich wirklich Blut geleckt für Sterne-Gastronomie, für gehobene Küche?
Nee, die Schnauze voll hatte ich, glaube ich, nicht. Ich habe danach nochmal meinen Zivildienst in der Krankenhausküche absolviert und konnte natürlich dann mein Wissen gut mit einbringen, da ich schon 3 Jahre kannte. Aber die Schnauze voll nicht. Aber ich habe halt für mich gemerkt, ich koche lieber à la carte. Das war so ein bisschen mehr so mein Ding, dieses kreative Kochen. Und ja, und irgendwie durch Andreas Meyer, die Nähe zu Eckhard Witzigmann damals, die er hatte, ja, bin ich dann so ein bisschen da in die Sterne-Gastronomie auch reingerutscht. Ne? Und danach zu Bobby Breuer nach Düsseldorf. Ja, und drin war ich.
Ja. Sehr cool. Hast du ein Restauranterlebnis auch für dich damals gehabt, wo du sagst, da war ich essen und es war mega geil? Oder war das immer nur so, ich will das selbst machen, aber selbst in Restaurants gehen ist am Anfang nicht so drin?
Ah doch, also klar, ich sag mal, in meiner Jugend oder da waren wir nie in Sternenrestaurants essen oder so. Also wir waren immer normal essen oder meine Eltern haben frisch gekocht zu Hause. Aber so mein erstes Begegnung mit der Sterne-Gastronomie auf dem Teller, das war in Viktorien bei Bobby Breuer. Hm. Und da habe ich auch gemerkt, das ist das, was ich machen möchte und wo ich mich weiterentwickeln möchte. Egal wie hart der Weg ist. Hm. Hört sich immer alles so einfach an. Aber wenn man so 20 Jahre danach blickt, war das schon eine coole Zeit, aber es gab natürlich auch harte Zeiten. Ja. Hm. Würde ich lügen, wenn es nicht so wäre.
Ja. Harte Zeiten, wie würdest du das definieren? Wenig Schlaf, viele Arbeitsstunden?
Ja, wenig Schlaf, viele Arbeitsstunden. Das hat uns aber früher gar nicht so, ich will nicht sagen, interessiert. Oder da hat man im Team gearbeitet, da hat man alles zusammen gemacht. Das war ein Zusammenhalt. Man ist dann nach abends noch weggegangen, man stand morgens um 7 wieder da oder um 8. Und da gab es gar keine Diskussion, ob wir jetzt 9 oder 10 oder 12 Stunden gearbeitet haben. Das war damals ein bisschen anders. Ne? Vielleicht komme ich aus einer anderen Generation noch. Aber gut, man hatte auch wenig Verpflichtungen. Man hatte noch keine Familie. Hm. Man war noch frei, man konnte noch machen, was man wollte. Ist nicht so, dass ich jetzt nicht machen kann, was ich möchte, aber unter anderen Umständen. Aber das war halt noch ein bisschen anders. Will nicht sagen zu der heutigen Zeit, aber das ist noch so ein anderer Schlag gewesen damals. Und ja, wir hatten immer viel Spaß. Vor und nach der Arbeit.
Und bei der Arbeit.
Und bei der Arbeit.
Und gab es für dich auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt auf Sternenniveau ist es schon nochmal ein anderes Arbeiten einfach auch in der Küche? Oder gabst du dich da so einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt merke ich, wir sind auf einem anderen Niveau angekommen, so mäßig?
Ja, das ist, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ne? Ich sag mal, im Jahreszeiten war es noch mit Hotelküche mit dabei, dann gab es ja. ein Club-Sandwich und was ist alles. Das muss natürlich auch geil sein. Ne? Das ist, man muss immer den Anspruch haben, das alles lecker und geil zu machen. Aber dann gingst du ins Viktorien, ein reines Restaurant, man war strukturierte Posten, es gab ja, es Vorgaben, wie so ein Teller auszusehen hat. Es gab wenig links und rechts, es gab einen Weg, aber na, geradeaus, aber man konnte schon mal kurz, aber es war alles vorgegeben, wie es ist und wie es gemacht werden muss. Und da hat man schon gemerkt, okay, da ist Struktur hinter, da ist ein Ziel auch. Und ja, dann habe ich den Weg vielleicht mal ganz kurz nochmal von der Sternegasse, das ist schon aber abgebogen, weil ich dann nach Sylt bin, zu unserer jetzigen Heimat, ins Gogärtchen.
Und klingt nice.
Das war dann auch sehr hohes Niveau, aber halt mit viel mehr Gästen auf Sylt. Das ist halt immer voll und das ist, man redet nicht nur von 30 Gästen am Abend, wir reden dann so von 120, 140, 160 Gästen am Abend, tagsüber dann natürlich auch immer voll in der Hochsaison. Aber da hat man halt die Insel kennen und lieben gelernt. Ne? Und ich will nicht sagen, dass wir vom Niveau schlechter gekocht haben, aber wir mussten uns ein bisschen anders arrangieren.
Auch bestimmt, hat man dann trotzdem die gleiche Qualität an Sachen auch? Oder gibt es da dann auch Unterschiede, wenn es für mehrere Leute, also für eine höhere Anzahl an Leuten?
Ich glaube, die Qualität, den Qualitätsanspruch sollte man immer haben, ob es jetzt für 100 ist oder für 1000. Also das, das erlebe ich ja jetzt auch selber in meiner jetzigen Situation. Es darf nichts den Pass verlassen, wo man nicht selbst sagt, wow, das würde ich jetzt selbst bestellen. Das ist, wenn man überlegen muss, schicke ich es oder schicke ich es nicht, ist schon zu spät. So erkläre ich es meinen Jungs auch immer. Wenn ich nachfragen muss oder überlegen muss, ist es eigentlich schon beantwortet. Hm.
Du warst ja zwischendurch auch nochmal im Ausland gewesen.
Ja.
Was hat dich dahin verschlagen?
Das hat mich dahin verschlagen. Ich habe in Köln gearbeitet und mein Kumpel Philipp hat bei Dieter Müller gearbeitet und da gab es eine Veranstaltung, nannte sich Rosentaufe. Und da war ich als Gast und da war Jens Rittmeier. Da waren so viele Schüler von Dieter Müller, haben da gekocht. Und da war Jens Rittmeier aus Portugal und hat ein Gericht vorgestellt. Und das hat mich sehr, fand ich geil und fand ich super und hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwie kam ich auf die Idee, also ja, Portugal wäre doch auch mal schön, am Meer zu arbeiten. Ich spreche zwar kein Portugiesisch, aber deutscher Küchenchef. Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Ne? Und dann habe ich mich bei ihm beworben und dann habe ich auch 2006 da angefangen.
Der Kumpel Philipp, von dem hier die Rede ist, übrigens unser großartiger Gastgeber aus dem Hotel Oranje.
Und wo war das dann in Portugal?
Im São Gabriel, in der Nähe von, an der Algarve unten, in Almanziel.
Da hat man schon das Meer.
Das ist Meer immer vor der Haustür. Ne? Das ist dann schon...
Das Meer hat sich da schon reingeschlichen bei dir bis
schon jetzt. Schon so mit, ne? Aber damals war es mehr noch so ein bisschen, das war zwar nur ein Jahr in Portugal, aber irgendwann, wenn man so 3-4 Monate da war und wenn wir frei hatten, haben wir uns auch mal schon überlegt, gehen wir heute ins Shoppingcenter oder gehen wir ins Meer? Ja. Gehen wir heute ins Shoppingcenter. Also es war dann, ich will nicht sagen Alltag, aber man muss es auch lieben lernen. Ne? Das ist, es war natürlich mega, am Meer zu leben. Das ist...
War das für dich vielleicht auch schon so ein bisschen Vorbereitung auf deine Sylt-Zeit mit dem mehr Einfluss auf die Küche?
Vielleicht im Hinterkopf, aber da war es noch nicht so präsent, dass ich dann vielleicht irgendwann nochmal auf Sylt landen werde. Oder das war jetzt nicht geplant. Ja. Aber vielleicht im Hinterkopf, unterbewusst.
Aber Nancy Grossmann, die war gerade bei Terroir Adiletten zu Gast und die hat auch erzählt, dass sie in der Villa Gioia, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gearbeitet hat. Und da hat sie auch gemeint, ja, wenn sie da zwischen den Schichten Zeit hatte, auch mal an den Strand.
Ja, die Villa Gioia liegt natürlich direkt am Meer, ist natürlich, dann blickt man den ganzen Tag aufs Meer hinaus.
Das ich glaube, das beeinflusst die Arbeitsatmosphäre schon.
Ja, es ist, es hat was Entspannendes, vor der Arbeit ans Meer fährt, einen Kaffee trinkt und danach, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl.
Das klingt ganz chillig.
Ja.
Du hast mal in einem Interview gesagt, Wenn man sein Ziel gefunden hat, sollte man dem treu bleiben. Wie hast du deinen Stil gefunden und was ist dein Stil?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen, ne? Wenn man, ob man seinen Stil gefunden hat oder nicht. Also nachdem ich dann, ich sag mal, selbst einen Stern erkocht habe, ich glaube, da probiert man sich aus. Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre sieht man immer noch, wo man so ein bisschen herkommt, oder man sieht das immer noch, wo man so ein bisschen sein Handwerk auch mit perfektioniert hat. Das war bei Dieter Müller und Nils Henkel. Also das konnte man, glaube ich, bei mir in den ersten zwei Jahren ganz krass auf der Speisekarte sehen, weil man natürlich halt in den vier Jahren, die ich da war, sehr geprägt wurde. Und dass dann natürlich diese Perfektion auf dem Teller möchte man natürlich selber dann auch so auf den Teller bringen. Mhm. Also, aber mein Stil ist, glaube ich, lecker war für mich immer wichtig und ein Löffel dazu. Lecker und ein Löffel. Das ist, man muss immer alles, ich finde, wenn man Essen erklären muss, das hört es bei mir auf dann. Ne? Also das ist, es ist mal interessant, aber wenn ich essen gehe, dann möchte ich genießen. Dann möchte ich gar nicht noch fünf Minuten, vielleicht die Geschichte nicht darüber hören, aber normal für mich ist ein perfekter Teller, ich nehme einen Löffel, fange an zu essen und habe Spaß dabei. Und daran habe ich mich, glaube ich, auch immer mehr entwickelt hin. Also ich habe mich ja dann, meine Sterne, ich habe aber auch nie immer nur ein Sternrestaurant gemacht, sondern auch Hotel mit dabei, die Bar, das Personalessen, Roomservice, Bankettbereich, alles. Das genauso war in Stuttgart. Und dann habe ich mich, glaube ich, irgendwann ein bisschen davon wegbewegt, von der Sternegastronomie, aber nicht von der Qualität her. Deswegen bin ich vielleicht jetzt auch da, wo ich jetzt bin und kann das auch so gut umsetzen da. Oder ich glaube es, dass ich gut umsetzen kann, weil es geht nur um Qualität, nur um den Gast, um nichts anderes.
Du hast gerade gesagt, auch ein Club-Sandwich muss geil sein. Wie bereitest du das perfekte Club-Sandwich zu?
Da muss ich zuhören.
Am besten, dass man nicht essen kann. Ne? Man muss danach aussehen. Ist wie ein guter Burger. Ne? Der muss man... Ja, ein gut Club-Sandwich. Das muss frisches Brot sein. Es muss ein wachsweiches Ei sein. Krosser Speck. Es muss auch ein bisschen Gurke darf auch drauf sein. Ein bisschen Tomate. Wir haben es mal mit Soße Tartare gemacht, anstatt einer Cocktailsoße. Oder
was ist Soße Tartare?
Es ist wie eine Remoulade mit gehacktem Ei. Mhm. Und das war schon schön krossen Speck noch oben drauf. Ich sag mal, leckere Fritten dazu, da macht man einen schon glücklich. Ne? Aber es muss halt so sein, dass man eigentlich nicht essen kann. Ne? Also ein Club-Sandwich, was ich danach sauber verlasse, ne? da fehlt was.
Das war kein richtiges Club-Sandwich.
Da fehlt was, ja.
Wie viele Lagen Brot hast du dann?
Drei.
Ja. Da muss da auch so ein Ding durch, dass es überhaupt hält. Ne?
Genau, also richtig schön, da muss man richtig matschen. Ne? Also ich habe mal einen Burger in New York gegessen, das war, ich sag mal, ein Nullwertbrötchen. Aber es war der geilste Burger, den ich gegessen habe. Ne? Da stand ich auch zwei Stunden für an. Das ist gar kein Problem. Mm. Aber es muss geil sein.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wie war für dich so der Umschwung, nicht mehr in der Sterneküche zu arbeiten? Wir haben es noch gar nicht erwähnt heute. Sebastian kocht nämlich in der Sansibar auf Sylt. Viele haben sich bestimmt schon gedacht. Ist es dann nicht so ein krasser Cut? Oder,
Es ist ein krasser Cut in dem, dass wir halt nicht nur für 40 Gäste am Tag kochen, sondern ja, bis zu 4.000. Aber das ist so eine Logistik dahinter und so eine Organisation, die man da haben muss. Vom Qualitätsanspruch steht das im Nichts nach dem, was ich vorher gemacht habe. Kein Millimeter. Also wir müssen auch die besten Produkte verarbeiten, die es gibt. Ob es beim Fleisch ist, ob es beim Gemüse ist. Es geht nichts raus, was nicht geil oder was perfekt ist. Es gibt frischen Fisch, was wir an Fisch, wenn wir Lust auf King Crab haben zu machen oder auf Osaki oder Rinderfilet, egal was es ist, wir haben da einfach die Möglichkeiten, weil unsere Gäste, die wollen jeden Tag überrascht werden, die wollen was Neues sehen, deswegen wechselt unsere Karte auch. Klar, es gibt immer die Klassiker, die es seit 43 Jahren gibt, die wird es auch die nächsten 43 Jahre geben, mit mir oder mit wem auch immer dann. Ne? Aber deswegen kommt der Gast auch, weil er halt einmal im Jahr einen Knuspergamba essen möchte oder das Tataki vom Thunfisch oder, und wenn es auch nicht auf der Karte steht, der Gast fragt trotzdem danach und er kriegt es auch. Weil wir können es ja machen, weil Thunfisch haben wir da und also da wird viel für den Gast gemacht. Also ich war immer sehr gerne Gast da. Das fehlt mir so ein bisschen, diese ist nicht so, dass ich nicht Gast sein darf da. Also meine Frau ist da öfters mal Gast mit den Kindern tagsüber, weil ein toller Spielplatz ist. Dann kann meine Frau auch mal genießen. Aber für mich ist so, wo ich arbeite, da bin ich nicht sehr gerne selber Gast. Also wird bestimmt mal vorkommen, dass ich mich auch mal da hinsetze, aber eher selten.
Was macht diese GästInnen-Experience in der Sansibar noch aus, außer der hervorragenden Küche von dir?
Ach, das ganze Flair, das Herbert. Herbert ist jeden Tag da, von mittags bis abends durch. Also der ist immer da. Er ist die Sansibar. Er hat dieses Flair, dieses, ich sag mal, ich will nicht sagen Bretterbude, aber das ist ein Restaurant am Strand. Ja, das lebt durch viele Kleinigkeiten. Es gibt immer abends kein Licht in der Sansibar. Es gibt nur Kerzenschein.
Oha, echt?
Es lebt alles nur mit Kerzenschein. Also es gibt auch, klar, mal Notlicht. Das ist natürlich vorgeschrieben.
Ja, klar.
Aber es brennen keine Lampen. Es ist alles nur mit Kerzenlicht. Was? Und es gibt, man sitzt eng. Das ist diese Gemütlichkeit. Der Laden lebt, wenn er voll ist. Der lebt nicht mit 20 Personen. Der lebt nur, wenn er voll ist. Und wir sind jeden Tag voll. Also das ist natürlich auch was für uns Köche oder für uns Mitarbeiter natürlich immer gut ist. Wir rechnen immer mit voll. Es gibt nicht so, klar, wenn es bei uns regnet, dann wissen wir genau, jetzt haben wir zwei Drittel weniger, weil draußen keiner sitzt. Aber sonst, wenn sobald die Sonne rauskommt, dann ist es wie so ein Pilgerort. Ne?
Ein Pilgerort für die Klassiker, weil was sind denn die Klassiker? Die würde ich gerne
mal. Klassiker,
was gibt's denn da?
Die Klassiker sind gebratenes, also Steinbutt im Ganzen.
Geil.
Ganz großer Klassiker. Auf Chablis-Gemüse mit Sahnekartoffeln, Champagnerkraut. Also bei uns kannst du Butt von 2, 3, 4, also 8er, 9er Butts essen. Jeden Tag ist es
krass.
Immer alles da. Klassiker ist so eine Garnelen-Knoblauchpfanne. Also da ist wirklich Knoblauch drin. Also wir brauchen knapp 20 Kilo Knoblauch die Woche.
Boah.
Krass. Das sind also so Einblicke, die man hat. Ne? Und dann sind gebratene Garnelen in der Gusspfanne mit Zwiebeln, Knoblauch, Butter. Also alles, wonach du Lust hast. Ne? Warmes Brot dazu.
Bock drauf.
Oder gebratener Zander auf Champagner, Traubenkraut, Kartoffelpüree dazu. Das gibt es morgen Abend. Also hier im Oranier dann, wenn ich koche. So einen kleinen Klassiker mitgebracht. Ja, das sind Trüffelpizza.
Oh.
Knuspergamba ist Kaiserschmarrn. Also bei uns, was bei uns Kaiserschmarrn geht, ich glaube, der geht mehr als in Österreich.
Was also ist das meistverkaufteste Gericht auf der Karte?
Currywurst.
Currywurst. Geil, Alter. Berlin represent.
Ja. Und auch ohne Darm.
Geil.
Ja. Also da geht schon viel durch, ne? Schnitt. Also das, man merkt schon immer, welches Publikum da auch kommt. Ne? Also wenn wir viel aus Baden-Württemberg, Bayern haben, geht viel Schnitzel, Leberkäse auch tagsüber auf der Karte. Wir haben ja alles drauf. Also vom Leberkäse übers Schnitzel kannst du aber auch das Rinderfilet für 150 Euro essen. Ne? Also krass. Bei uns ist jeder willkommen.
Man hat eine große Bandbreite einfach und kann sich mehr oder weniger auch wie zu Hause fühlen, wenn man bei euch zu Gast ist.
Als Bayer, sag ich mal. Genau, es ist wieder heim. Ne? Und am Anfang habe ich die Karte gedacht, wie bereiten wir das denn alles vor? Aber es geht vieles ineinander über und es gibt Köche, die kochen nur, also die kommen zum Kochen und es gibt welche, die bereiten nur vor. Und so geht das ineinander über, klar, auch Küchenhilfen mit dabei und aber das ist eine Maschinerie, da, ich glaube, die ersten 2, 3 Monate, da bin ich nur als Koch mitgelaufen und da habe ich gesagt, okay, ich mache einfach mal nur, ich gucke mir das an, wie das hier kennenlernen, alle kennen. Das Team arbeitet zwischen 5 und 20 Jahren zusammen. Der längste, der da ist, ist 23 Jahre.
Ich glaube, wenn da ein Stellschräubchen nicht so läuft, wie es soll.
Das merkt man dann schon. Das Ganze funktioniert natürlich auch, dass die Mitarbeiter so lange da sind, dass auch viel ineinander überläuft, was automatisiert ist. Und da diese Mengen, was man da bestellen muss am Tag, man muss ja irgendwie immer einen Vorlauf haben, wann fährt die Bahn nicht, wann haben wir Sturm, dann kommt der LKW nicht rüber. Also man muss immer auf alles vorbereitet sein. Mhm. Also man muss eigentlich so mindestens so 2, 3, 4 Tage im Voraus schon mitdenken.
Kochst du überhaupt noch oder bist du nur noch am Organisieren? Weil das hört sich so abgedreht an nach so viel Logistik.
Das macht man nebenbei. Also wirklich in der Sansibar, das ist das Schöne, es gibt keine Meetings.
Es gibt's nicht. Ich glaube, es werden keine, sehr viele Bewerbungen bei euch einflattern, wenn der Podcast
online ist. Das war ja auch so. Es gibt keine Meetings. Wenn ich was brauche, gehe ich zu Herbert, dann gibt es ein Ja oder ein Nein. Aber es gibt nicht vielleicht, mal gucken oder wir schauen mal in 3 Monaten oder wir müssen noch 5 andere Fragen und eine Unterschrift ein. Gibt's da nicht. Dann geht raus, ich brauche das und das, dann kriege ich ein klares Ja oder Nein. Und so kann ich arbeiten. Und es gibt kurze Dienstwege.
Ja.
Bei uns gibt es keine großen Bankettmenüs zum Auswählen. Es gibt immer das Gleiche. Also es ist doch jeder das Gleiche. Also das ist es gibt ein bisschen E-Mail-Verkehr, aber das ist so gering, dass es eigentlich gar nicht erwähnenswert ist. Ich sitze 2-mal am Tag im Büro. Das ist morgens, wenn ich mich im Büro umziehe und abends um 5, wenn ich mal die Karte für abends schreibe. Und dann vielleicht nochmal nach der Arbeit, wenn ich die Karte für mittags schreibe. Das ist, sage ich mal, die Arbeit im Büro. Also das ist wirklich, es geht nur ums Kochen. Es geht, dass der Gast, dass die Mitarbeiter happy sind. Darum geht es.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann, wenn ihr so viele Gäste habt?
Also zurzeit habe ich 20 Köche, 6 Küchenhilfen, 2 Azubis. Ja. Aber wenn noch 3, 4 dazukommen, hätte ich nichts dagegen.
Hört.
Es ist schön, am Meer zu leben. Also. Na, aber das ist, ja, das, man muss das auch wollen, dieses Arbeiten. Ne? Das ist natürlich auch viel gleich, es wiederholt sich jeden Tag, aber dadurch kommt halt auch die Qualität zustande. Ne? Das ist, wenn wir uns jeden Tag neu erfinden müssten, das wäre fast gar nicht möglich. Wir können am Abend können wir auch noch ein bisschen kreativer sein, wenn wir so jeder Posten da vielleicht noch ein Fleisch- oder einen Fischgang dazu macht auf die Karte. Das variieren wir immer. Die Karte steht, sage ich mal, immer zu 80% das Gleiche. Aber dann geht das eine mal runter, kommt das andere mal drauf. Und ja. Und
hat dich das doch ein bisschen erinnert an die Bayer AG-Zeit? Weil da ja auch vorhin so viele Gäste, weil du erwähnt hast, dass da auch so viele Leute verpflegt wurden. Also natürlich bestimmt auf einem anderen Niveau natürlich. Aber mich hat noch die Zahl irgendwie erinnert.
Ja, das ist ich sag mal, bei der Bayer AG wurde viel regeneriert. Man bereitet morgens alles vor und dann wird das in Schüben regeneriert in der Großküche. Und bei uns in der Sansibar wird es wirklich frisch gekocht. Also ich habe selten so ein hohes Qualitätsdenken von Mitarbeitern erlebt wie da. Das Brot wird alle 20 Minuten frisch aufgebacken, dass es immer warm ist. Da wird nicht morgens 150 Stangen Brot aufgebacken und am Abend, wenn du um 9 kommst, hast du halt Pech gehabt. Dann liegt halt schon ein bisschen da. Sondern es wird immer frisch gemacht. Nudelgerichte, klar gibt es, ist die Soße fertig, es ist das Gemüse geschnitten und die Nudel gekocht. Aber die Vollendung, das Gemüse wird frisch angebraten und die Soße kommt dann erst drauf. Also das wird alles, wenn der Gast bestellt, gemacht. Genauso wie unser Sushi. Knuspergamba, die werden, das sind in Panko, also in Paniermehl, asiatischen Paniermehl frittierte Garnelen auf dem Spieß, die dann in Sushi gerollt werden. Das wird frisch gemacht. Du bestellst, wir frittieren, wir rollen das Sushi und es geht warm raus. Es wird nichts vorgerollt. Mhm. Es wird alles frisch gemacht. Das Sashimi wird frisch aufgeschnitten. Das Fleisch wird dann gebraten, wenn du es bestellst, nicht vorher. Also es wird alles so ein hohes Qualitätsdenken. Jeder Kaiserschmarrn wird frisch gemacht. Dauert 20 Minuten. Mhm. Egal, wie viel wir machen am Tag. Und wir reden nicht nur von 10.
Krass, ich glaube, da wäre ich nicht lieber gestern, sondern würde einfach nur in der Küche stehen und euch den ganzen Tag zugucken.
Es ist gemütlich bei uns, sehr gemütlich.
Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag Kaiserschmarrn essen.
Oh, kannst du, dafür habe ich immer ein bisschen was übrig. Man muss sich ja schon zügeln, ne? Am Anfang habe ich auch mal zugegriffen, aber ja, musste auch mal aufhören. Ne? Aber das ist einfach, es ist einfach, es macht Spaß, ne? Weil es wirklich nur ums Kochen geht. Für das, was wir eigentlich machen wollen, kochen. Mhm. Und nicht von Meeting zu Meeting. Wir bereiten Meeting für ein Meeting vor und am Ende von 6 Meetings, was kommt raus?
Meeting.
Ja, das, so war es ja die letzten Jahre. Und das hat mich dann auch so ein bisschen auch abgeschreckt davon. Mhm. Weil ich habe immer weniger gekocht. Und ja, und wenn man dann ja so ein Ziel da hat oder so eine Aufgabe bekommt, ist das schon, ja. Mhm.
Magst du uns das Geheimnis der Soße für die Currywurst verraten? Vielleicht finde ich die beste Currywurst ja auch auf Sylt
der Welt.
In Berlin.
Das Geheimnis, also es ist, also unsere Currywurst, ich glaube, besteht auf Ketchup-Basis. Es ist Tomatenmark mit drin, Röstzwiebeln, Gewürzgurken. Ja, und da sind wir eigentlich schon fast da angekommen. Ne? Also viel ist da nicht. Also das ist, ich glaube, das sind 6, 7 Komponenten. Aber halt mit viel Liebe gekocht. Und auch, es ist eine warme Soße. Es ist, es kommt Currypulver oben drüber. Ja.
Wichtig, also großes, dass die warm ist auf jeden Fall.
Ja, mhm. Ich bin auch kein Freund von kalten Soßen. Nee. Und die ist stücklich. Also da sind Zwiebeln drin, Röstzwiebeln, Gewürzgurken, kleine Tomaten. Ja, das ist, glaube ich, die Soße gibt es schon seit, ich glaube bei Herbert schon seit 43 Jahren. Und die hat sich auch nicht verändert.
Röstzwiebeln sind immer geil.
Beste.
Und bei uns kriegst du halt auch Bratkartoffeln dazu, wenn du es willst. Ne? Welchen Restaurants, wenn du da Bratkartoffeln bestellst, da wirst du ja schon am besten rausgejagt.
Ja.
Ich kenne es ja selber von aus anderen. Also, aber das ist, bei uns gibt es, wenn wir, was wir da haben, wird gemacht. Da gibt es kein Nein. Wenn ich zwar kein Lamm auf der Karte habe, haben wir zwar immer, aber wir hatten Lamm da und der Gast fragt, dann machen wir Lamm. Es ist wurscht.
Wenn kein Star ist, dann gehen wir einen schießen.
Ja, es gab auch schon Zeiten, da hat mal ein Gast eine Pizza bestellt für ein Kind. Klar, haben wir nicht da Pizza, aber dann sind wir halt, dann ist ein Mitarbeiter zur nächsten Pizzeria gefahren, hat eine Pizza geholt.
Geil.
Aber deswegen, ich glaube, das macht auch diese Sansibar aus, dieses, es wird alles gemacht. Was? Es gibt kein Nein, außer wir haben es wirklich nicht.
Ja, oder und die Insel ist schon zu, oder es ist genau. Nach 9.
Oder es ist wirklich aus, aber in der, es gibt bei uns in der Regel kein Nein. Und das ist, glaube ich, davon lebt es. Und dieses Urlaubsgefühl und es wird alles möglich gemacht. Und da fühlt man sich daheim. Und deswegen kommen auch, glaube ich, auch so viele.
Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Gäste, die tagtäglich bei euch sind, sind WiederholungstäterInnen? Also waren schon mal da?
Bestimmt 80% mindestens. Ja, also klar, rutschen immer ein paar neue mit rein. Aber ja, also ich kenne das auch schon sehr viele. Wir haben schon sehr viele Stammgäste. Also ich will nicht sagen, dass jeder Gast fast Stammgast ist, aber es ist fast jeder Gast Stammgast. egal, wen du fragst. Also ich kenne keinen, der die Sansibar nicht kennt oder noch nie da war. Klar haben wir auch welche, die nur hochkommen zum Foto machen. Ne? Das haben wir auch.
Ist ja auch ein Kompliment mehr oder weniger.
Aber ja, aber das ist, es ist mitten im Nirgendwo, ne? Zwischen Hörnum und Rantum. Ich sag mal, wenn jetzt so im November, Dezember so langsam die Lichter überall ausgehen auf Sylt, eins leuchtet immer noch. Und das ist zwischen Hörnum und Rantum.
Also habt ihr auch ganze Jahr offen?
Ja, einen Tag im Jahr haben wir geschlossen. Es gibt Heiligabend und da ist dann die Personalweihnachtsfeier. In der Sansibar.
Finde ich sinnvoll.
Und muss ich sagen, da ist unser Chef dann auch immer sehr, sehr großzügig und da kannst du deine Familie mitbringen, da wird gefeiert, da wird getan, da wird gegessen und ja.
Geil. Bevor wir jetzt zu unserer ersten Kategorie kommen, habe ich noch eine Frage und zwar, du warst ja sehr viel unterwegs vor der Sansibar, auch im Grill and Health Express, habe ich gelesen. Was hat es denn damit auf sich? Das war in der Villa Rothschild, weißt du?
Genau, das Grill and Health Restaurant, es war vorher ein 2-Sterne-Restaurant, die Villa Rothschild. Und mein damaliger Chef, Dr. Große Bröhrmann von Asklepios, wollte dann nach, ich glaube, 10 Jahren 2 Sterne, wollte was Neues machen. Und hat sich dann so ein bisschen auch dadurch, dass er so ein bisschen aus der Gesundheitsschiene kommt, so ein bisschen alles so ein bisschen, ja, vielleicht nicht sagen gesünder machen, aber ja, an die Anlehnung dran. Also die Karte sollte jetzt keine Gemüsesticks enthalten und wir haben dann immer so 2, 3, 4 Gerichte so ein bisschen gesünder auch geguckt, ohne Alkohol, ohne Sahne, also so ein bisschen, wir haben auch mit Ernährungsberatern zusammengearbeitet, aber immer noch so, dass es Essen bleibt, dass man auch einen Genuss hat und
nicht den Spaß weggemacht.
Nein. Und die Gerichte liefen, muss ich sagen, liefen wirklich sehr gut. Also so einen gegrillten Chicorée mit Honig. Also das war schon, das war mit das bestlaufendste Gericht, was auf der Karte hatten. Wildkräutersalat, eingelegten Radieschen. Das war Bombe. Also da gab es auch nichts dran zu rütteln. Und das war dann eine neue Eröffnung. Wir haben das Restaurant und die Küche komplett umgebaut. Also ich kam mit dem Bagger. Und das war
damit muss man also rechnen, wenn man dich einstellt als Koch.
Und das war schon eine große Herausforderung auch für uns, ne? Eine komplett neue Küche zu bekommen. Also neues Restaurant, neue Küche, neues Konzept. Das Konzept auch zu entwickeln, zu sagen, was machen wir denn da? Grill und wir machen, vorher waren es glaube ich 9 Tische, jetzt haben wir auf einmal 25 Tische und 60, 80 Gäste anstatt 20. Und das war dann schon... Ja, hat schon Spaß gemacht. Klar hat sich dann so irgendwann, dann hat so die Marke ist dann einmal gewechselt, haben wir noch eine Conversion mitgemacht, weg von Kempinski zu Marriott. War natürlich auch was man ja auch nicht jedes Jahr, vielleicht auch nie erlebt als Koch oder als Mitarbeiter, ne? So eine Conversion, ein komplettes Branding wird geändert. Also das war dann also nebenbei, ne? Das macht man, macht dann nicht ein Jahr zu, entwickelt das und dann bei uns lief das ja natürlich auch nebenher.
Gib mir deine Jacke, hier ist die neue Jacke.
Ja, genau. Aber das war dann schon, tolle Erfahrung, ne? Habe ich viel mitgenommen.
Mhm. Ich bin auch drauf gekommen, weil ich dachte, gab es denn beim Grill and Health Express auch was für meine vegane Brit-Freundin?
Ich sage ja, der Chicorée, der war vegan.
Wenn man jetzt das Gemüse ist ja generell vegan, ja. Ohne Honig.
Genau, wollte gerade sagen, wenn man den.
Wenn man die nur in den Salat hingelegt hätte.
Nee, es war dann du auch ein. Chicorée-Blätter, ob da alles mit sein muss.
Na, das war dann auch so ein Rhabarber-Fenchel mit dabei. Es waren eingelegte Radieschen, Wildkräutersalat, Soja-Joghurt mit Leinsamen, Leinsamenöl. Also, es war dann schon. Ging jetzt nicht alles auf vegetarisch und vegan. Mhm. Es kann ja auch ein Stück Lachs mit asiatischen Aromen healthy sein.
Ja, yeah, definitiv.
Es muss ja nicht nur immer, voll. Aber...
Klar, nee, ich meine nur, weil sie ja Veganerin ist und ich versuche dann immer ein paar vegane Gerichte herauszukitzeln bei den Köchen, dass wir auch wissen, wo wir hingehen können dann zusammen.
Ich hätte tatsächlich sowieso noch gefragt, was es denn in der Sansibar für mich zu essen gibt. Der Curly ist ja bekanntermaßen alles.
Sehr gut.
Aber die Vegan-Belle wollt ja gerade... Hauptsächlich über Deutschland auch drüber. Das kommt bei euch ja bestimmt auch an in der Sansibar, oder? Da schüttelt er den Kopf.
Übers Meer schafft sie es nicht. Die schafft es nicht übers Meer.
Nie wird es Schluss. Da war auch für Corona Schluss. Also wir haben jetzt keine veganen Gerichte auf der Karte, muss ich.
Aber ich bekomme ja alles, habe ich gehört.
Richtig, klar, kriegen wir das auch hin. Klar haben wir dann, klar, wir haben Gemüse, wir haben alles immer da, frischeste Gemüse. Klar können wir das auch vegan machen. Uns fehlt dann halt immer nur die Zeit, ich sag mal, aus der Hüfte dann so schnell so einen eingelegten Chicorée als Beispiel mit so ausgefeilte Gerichte zu kreieren oder was Kreatives zu sein. Das ist dann, bei uns sind weniger Handgriffe mehr. Und klar kriegen wir dich auch glücklich, das ist auf jeden Fall. Aber
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Auf eine normale Art und Weise. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hält sie Gerichte auf der Karte oder vegane, vegetarische. Ab und zu gucken wir dann schon mal, dass wir abends vielleicht auch ein vegetarisches Gericht auf der Karte haben. Aber ich muss auch sagen, zu 90% verkaufen wir Fisch. Ne? Fisch klar. Läuft.
Aber ihr habt jetzt keine vegane Currywurst oder so. Nein, auf der
Karte. Das wird es auch nicht geben. Klar. Tut mir sehr leid. Das,
aber ich könnte die Pommes mit der geilen Soße bestellen.
Ja, die kannst du essen. aber das ist halt auch Herbert seine Philosophie. Das ist nicht... Er wird 70. Es hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Aber für ihn... ich will nicht sagen, das ist nicht seine Welt. Aber...
Aber doch.
Wir lassen es mal so stehen.
Aber ich meine, es ist ja auch gut, wenn man sein Konzept hat, aber auch gut zu wissen, dass man dann eben...
Also du wirst nicht hungrig rausgehen, ja, bei uns. Genau. Aber er hat sein Konzept seit 43 Jahren und es läuft. Ich glaube, läuft auch ganz gut.
Voll.
Und er wird da auch nicht viel dran ändern. Hm. Ich glaube, die größte Veränderung war ich. Nach 18 Jahren Küchenchefwechsel. Das ist natürlich in der Sansibar immer, ja, großer Posten. Ne? Wenn das Essen nicht gut ist, läuft der Rest auch nicht. Mhm.
Bevor wir jetzt über abgebrannte Frühstücksbuffets gleich reden, kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Und zwar heißt sie Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Wir stellen jetzt 10 Entweder-Oder-Fragen. Hier gibt es nämlich auch kein Nein. Und freuen uns auf deine Antworten. Ladies first.
Austern oder Jakobsmuscheln?
Jakobsmuscheln.
Stuttgart oder Sylt?
Sylt.
Wasabi oder Meerrettich?
Meerrettich.
Nike oder Prada?
Nike.
Kochjacke oder Schürze?
Kochjacke.
Tupac oder AC/DC?
AC/DC.
Altbier oder Kölsch?
Kölsch.
Amerika oder Asien?
Amerika.
Die Eiskönigin oder Pepper Woods?
Zurzeit Eiskönigin.
Geil, erste Kategorie.
Sing für uns.
Erfolgreich bestanden.
Pepper Woods kommt dann an zweiter Stelle, ja.
Voll.
Ja. Also wir sind, meine große Tochter, große Eiskönigin-Fan. Wir werden sie auch nächste Woche sehen. Live.
Geil.
Wow.
In Paris.
Wow.
Ja.
Da wäre ich auch gerne noch mal jung.
Gucken, ob sie da ist.
Und ich habe auf deinem Instagram-Channel gesehen, du magst auch mal ein Kabinett von Nick Weiss. Schon mal mittags kann man schon mal...
Oh, gibt Schlimmeres, ne? Also ist ja genauso wie beim Essen, ne? Qualität setzt sich durch.
Ja, ich sag nur Kabi, weil ich bin Kabi-Verfechter und werde immer schief angeschaut, wenn ich sage, ich mag diesen süßen Kabi so gerne.
Also ich stehe auch drauf, ne? Also
endlich mal jemand, der mir zur Seite steht. Ich bin jetzt auch gerade als Vertretung in dem Wein-Podcast und da werde ich immer von allen Seiten getriezt, wenn ich Kabi mag.
Nee, also so ein leckerer Kabi geht schon immer, ne? Also ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was...
Erlaubt es, was schmeckt, würde ich sagen.
Genau.
Aber wie geht es denn generell so weinmäßig zu auf Sylt? Habt ihr da auch irgendwie...
Ja gut, ich würde mir sagen, also klar bin ich jetzt kein Sommelier oder ich trinke halt gern was Gutes oder was lecker ist. Bin jetzt kein Etikettentrinker, sondern wie du schon sagst, ne, muss schmecken, muss es. Ne? Ob es ein Kabi ist oder ob es ein großes Gewächs ist oder was auch immer. Ja. Klar, bei uns in der Sansibar, da wird schon 1400 Positionen auf der Karte. Wir haben einen Wein.
Ja, gut, das wollte ich hören.
Wir haben einen Dünenweinkeller, der also seinesgleichen, glaube ich, sucht. Es gibt alles. Also alles, was du dir vorstellen kannst, ist da.
In den Dünen drin?
Mhm. Wenn du mal da bist, komm, zeige ich dir immer. Phänomenal.
Das klingt echt mystisch. Ja. In den Dünen.
Okay. Das ist, ich glaube, heute dürfte es das nicht mehr bauen. In die Dünen rein. Aber vor 30 Jahren war da mal so ein kleiner Tunnelbohrer da.
Da war der Sebastian vielleicht für ein Bagger da.
Mal wieder.
Ja, aber das ist schon geil, ne? Wenn du das erwartest du nicht, kommst dann da runter und dann öffnet sich so eine Tür und denkst, boah. Und da liegt halt alles, vom Kabinett bis ganz nach oben, ne? Und dann gehst du rechts um die Ecke und dann hast du das gleich nochmal in Rot.
Es gibt auch einen Weinberg auf Sylt, habe ich mal gelesen. Also Berg.
Gibt zwei sogar. Weinstöcke-Hügel. Mhm. Zwei gibt es.
Crazy.
Aber damit habe ich nichts zu tun. Ich finde es zwar interessant, ich glaube, ich könnte, wenn ich mich jetzt nochmal umentscheiden müsste, vom Koch wegzugehen und ich sag mal so, ich hätte finanziell keine Sorgen und alles. Also Winzer wäre auch noch was für mich.
Oh. Was reizt sich daran so?
Auch dieses Handwerk, dieses, das ist natürlich alles ein bisschen anders. Die machen ihre Arbeit vorher, können aber nachher nicht mehr viel justieren.
Stimmt.
Wenn voll. Aber das ähnelt schon so ein bisschen sehr dem Kochen auch. Nur, dass wir vielleicht, klar, wenn ich am Anfang das Püree versalze, kann ich es am Ende auch nicht mehr retten. Ne? Das ist dann auch vorbei. Aber ja, da ich auch sehr gerne Wein trinke, ich glaube, das wäre noch so, wo ich mich entscheiden würde, wow, Winzer, klar, ist auch viel Arbeit. Das sieht auch immer alles so locker aus, wenn die Winzer irgendwo auftreten. Hier mal neuer Wein. Und
sehr romantisch, die Bilder im Weinberg, wenn
aber die
Sonne untergeht.
Diese Momentaufnahme. Ne? Aber das wäre so, was ich mir auch vorstellen könnte. Ne? Das ist...
Da kommt es halt auch viel mehr, da hat man, glaube ich, so, die Zutaten sind eigentlich schon mehr vor... belastet oder eben auch nicht belastet, wenn man halt einen guten Boden oder so hat, da hat man halt viel mehr irgendwie im Vorhinein schon Entscheidungen getroffen, die das dann im Nachhinein halt beeinflussen.
Aber ich finde, bei mir muss es immer noch was mit der Gastronomie zu tun haben. Ne? Das ist auch mit Tieren können die arbeiten. Ne? Also wir haben uns jetzt dieses Jahr eine Kuh zugelegt. Auf die Welt. Es ist halt viel möglich auf der Insel. Ne? Das ist, wir haben uns einen Galloway gekauft.
Ach, krass. Hat die einen Namen?
Ja. Die Kinder haben mir einen Namen gegeben, die Muku. Okay. Ich finde das aber auch ganz gut, dass die Kinder damit aufwachsen, zu sehen, wo kommt das Fleisch her.
Ja.
Nicht nur aus dem Supermarkt, aus der Theke, sondern auch diese Wertschätzung gegenüber dem Tier zu haben. Und wir haben jetzt die Chance gehabt, auf Sylt uns ein Kälbchen dahinzustellen, was artgerecht gehalten wird. So viel Auslauf, 16 Hektar Auslauf.
Aha.
Alles mit
schon
Wiese
viel.
Und also Freiland traumhaft. Also wirklich, lebt auch mit drei anderen Kühen da, drei Ponys. Und das ist dann schon, und da fahren wir mindestens einmal bis zweimal die Woche dahin, also ich weniger, aber meine Frau mit den Kindern. Und gehen die Muku besuchen. Ne? Da gibt es was Zwieback, ein bisschen Brot, ein bisschen Heu. Und einfach zu sehen, wo kommt das Tier her? Was passiert damit? Und meine große Tochter, die ist, ja, ich sag mal, ein Fleischfresser mit 5 Jahren. Am liebsten Rare.
Rare?
Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber na gut. Vielleicht von mir. Aber die ist da schon sehr drauf getrimmt, so, ne? Von sich aus zu sagen, ich esse das so oder ich esse das gerne und unsere Kinder können essen, was sie möchten. Also sie können selbst entscheiden. Also wer, da hängen sie in keine Richtung. Aber sie hat auch schon gesagt, aber irgendwann essen wir dann die Muku. Also sie weiß schon, was mit dem Tier passiert oder wie das dann abläuft. Ne? Fand ich schon sehr interessant, dass sie da schon von selber drauf kommt, dass wir dann, dass das Tier dann auch essen. Oder?
Ja.
Und das fand ich, klar, werden die nicht an dem Tag erfahren, wenn es dann soweit ist. Müssen sie nicht dabei sein in den Jahren.
Mhm.
Aber noch haben wir sie ja.
Ja. Das ist auch ein sehr romantisch gezeichnetes Bild.
Noch
die Muku, die Muku. 16 Hektar Auslauf hat.
Ja, das ist,
das ist ja Galloway. Leider nicht mit allen Tieren so. Ja.
Nein, deswegen. Aber ich finde das wichtig, dass die Kinder auch merken, wo kommt das her.
Mhm.
Und dass man das auch wertschätzt.
Und wie ist mit dem Fisch? Der kommt ja direkt... bei euch frisch?
Ja, kommt alles aus Hamburg.
Aus Hamburg.
Ja.
Habt ihr nicht
großen Fischlieferanten? Er hat die,
habt
die
eine Illusion. Eigene Fischerei.
Würde sich lohnen, glaube ich. Ich sage mal immer, die Illusion, dass man morgens an den Hafen fährt, seine Fische.
Ja, normal.
Oder morgens im Körbchen auf den Gemüsemarkt geht und einkaufen geht, das ist wäre so schön, aber ist nicht möglich. Also.
Und wie weit voraus muss man so Sachen bestellen? Bestellst du die am Tag davor?
Nee, Fisch kommt automatisch. Also der Fischhändler macht das seit, glaube ich, fast 20 Jahren bei uns. Der weiß genau, was er bringen muss, in welchen Mengen. Der weiß, heute vor 5 Jahren, am 3. November, hat es geregnet. Da hat er so und so viel Fischfilets oder Fisch gebraucht. Also der kann das genau sagen. Die wissen genau. Ich muss eigentlich nur sagen, mehr oder weniger. Das ist schon ein großer Luxus, ne? Weil da hast du gar keine Zeit für. Das muss vieles muss da automatisiert werden. Ne? Das ist klar, gibst du deine Gemüsebestellung abends durch und deine Molkereiprodukte. Aber sowas wie Fisch, das kommt alles automatisch.
Wie viel Fisch kriegst du denn da so, dass man mal einen Eindruck hat?
Ungefähr? In der Woche 1,5 Tonnen.
Das ist Filet. Schon echt viel, Alter. 1,5 Tonnen?
Krass.
Oha. Und das ist aber, wie würdest du sagen, 50-50 Fleisch, Fisch? Nee, mehr Fisch, oder?
Mehr Fisch. Im Sommer auf jeden Fall mehr Fisch. Jetzt merkst du, es geht so ein bisschen die Wildzeit auch über. Mal ein bisschen auch Wildgulasch, Hirschgulasch. So ein bisschen auf der Karte, mal ein Hirschrücken oder mal ein Rehrücken im Ganzen. Also du kriegst bei uns auch viele Sachen, die du vielleicht woanders nicht mehr bekommst. Ne? Oder wie gerade einen ganzen Steinbutt, ganze Ludemers, ganze Saint-Pierres, Lammrücken für 2. Also da wird auch noch viel gemacht, was es woanders nicht mehr gibt. Letztes Jahr haben wir viel Parmesan, Spaghetti aus dem Parmesanleib gemacht.
Mit Trüffel. Hab ich auch gesehen.
Also, wie gesagt, ich war auch sehr gerne Gast da.
Ey, ich würde auf jeden Fall Fisch essen. Wenn man schon auf Sylt chillt, muss man doch Fisch essen.
Ja.
Oder die Knuspergarnele.
Ja, auch geil.
Hast du denn noch, was heißt noch, hast du denn Lieblingsgericht auf der Karte, was du am liebsten isst?
Bei uns?
Ja.
Also es ist kein einzelnes Gericht, also es ist, heißt bei uns Antipasti. Das ist so eine Vorspeisenauswahl quer durch den Garten. Es gibt alles. Also da hast du so 5, 6 verschiedene Vorspeisen, die kommen mitten auf den Tisch. Dann gibt es Abendsalate bei uns, die gibt es schon seit 40 Jahren. Da gibt es immer 4 verschiedene Salate, plus ein bisschen Schinken und Wasabinüsse und ein bisschen Brot. Und da hast du wie so ein Potpourri aus der Karte. Es steht alles am Tisch, jeder greift zu. Diese Geselligkeit, das mag ich daher, dieses Teilen, Spaß haben, unkompliziert sein, sitzen mit Freunden, mit Familie und einfach genießen, über nichts Gedanken machen, zugreifen und Spaß haben. Das ist so, was in der Sansibar, finde ich schon sehr perfektioniert ist, dieses Lebensgefühl vermitteln. Diese Freundlichkeit der Mitarbeiter, dieses nicht steife, nicht auf Etikette, warum muss ich mich verbiegen, nur dass ich von rechts einsetze? Nur, dass der Gast machst du von links, wenn es für den Gast bequemer ist und für den Kellner. Also, das habe ich nie verstanden, warum das so sein muss. Also, ich bin da auch ganz zwanger. Wenn ich eingesetzt habe, ich eingesetzt, wie ich wollte. War mir auch wurscht, wenn ich mal mitgeholfen habe oder so. Aber dieses, du isst auch in der Sansibar nicht zusammen. Also, abends ist das ein System. Das funktioniert nur so, das sind Rutschen. Also, alle 23 Minuten werden Essen geschickt, circa. Und eine Rutsche dauert 23 Minuten und sobald, wenn es bei 9 angekommen ist, fangen wir an zu richten. Erst die Pfannen, dann Nudelgerichte, dann kommen große Fische, dass der Grill frei wird, dann kommen kleine Fische, dann kommt Fleisch und wenn du isst die vegetarische Nudel und du isst einen Schnitzel, dann isst die ungefähr 6 Minuten auseinander. Weil das so getimed ist. Weil der Grill erst frei sein muss für die Schnitzel.
Okay.
Aber die Nudel kommt ja als erstes mit den Pfannen. Und die Schnitzel kommen als letztes, weil ja dann der Grill frei ist, um die Schnitzel zu machen. Wir reden ja nicht nur von 5 Schnitzeln. Also es gibt Rutschen, da schicken wir 30 Schnitzel. Ne? Und Schnitzel hat 2 Stück pro Person. Und so baut sich das dann auf. Und wenn wir bei 0 angekommen sind, ist die Rutsche raus. Sollte raus sein. Ja. Und dann geht die nächste Rutsche. Dann annonciert er die nächsten 90 bis 120 Essen. Da sind noch ein paar Vorspeisen mit drin, ein paar Desserts. Und dann läuft der Wecker, 23 Minuten, und hat wieder Zeit, wieder sein Zeug vorzubereiten. In dem Moment wird auch dein Fleisch erst gebraten, also oder dein Fisch erst gebraten, wenn die Rutsche läuft. Nicht vorher und nicht danach. Und das ist ein, wo ich das Bongbrett zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, ob ich ein Abitur brauche dafür oder studieren muss. Also ich habe es noch nicht oft gemacht. Annoncieren, das ist schon eine Welt für sich. Ne? Wir haben einen, der ist seit 23 Jahren da, ne? Der macht das hier blind. Der steckt die Bons, weil jedes Gericht hat seinen eigenen Bon. Und es wird ja nicht tischweise annonciert. Also es wird nur immer die Gerichte, 30 Schnitzel, 4 Burger, 6 Kabeljau, 7 Zander, 3 Lachsforellen. Es wird immer nur das Gericht annonciert. Und so geht das dann auch raus.
Da muss jedes Zahnrad ineinander greifen, dass es klappt sozusagen.
Genau. Und wenn da irgendwo mal Stillstand ist und wir haben halt nur so ein Loch von einem Meter mal 60 Zentimeter, wo das Essen durchgeht, ein Loch. Und dann geht, wir haben auch keinen richtigen Pass. Jeder richtet auf seinem Arbeitsplatz an. Und dann wird nur geschoben. Dann geht alles durchs Loch. Und da steht dann einer, der setzt dann um zum Kellnerpass. Und die gucken sich an, Tisch 305 und rennen los. Setzen ein.
Das ist, ich bin gerade mega fasziniert. Wir müssen da unbedingt mal
ein Spiel gehen. Das ist,
safe,
das
ja.
ist, allein das mal auf sich wirken zu lassen, wie sowas abläuft. Also war für mich ja, eine große Umstellung. Das gab's. Ich habe ja früher à la carte tischweise gekocht. Aber du schaffst diese Mengen, schaffst du nicht, wenn du tischweise kochst. Geht nicht, das ist unmöglich.
Ja.
Nicht in der Zeit. Und so wird halt ein Rutschensystem gemacht und das ist perfektioniert. Es gibt. Da brauche ich auch nichts dran zu ändern.
Nee, da war Change Winning Team.
Ich bin ja auch nicht geholt oder nicht gekommen, um was zu ändern. Ne? Ich soll einfach nur, klar, ich sag mal, 95% bleibt so, wie es ist. 5% gehören mir. Ich kann links und rechts ein bisschen drehen, ein bisschen was Neues. Aber im Endeffekt kochen wir das, was es immer gibt. Und damit kann ich gut leben.
Deswegen kommen die Leute ja auch zu euch.
Genau. Und bloß nichts verändern. Ne? Das war eh schon eine große Veränderung. Ich kam ja mit Corona. Letztes Jahr im Mai.
Stimmt.
Das haben wir auch gar nicht an die große Glocke gehangen, dass ein Küchenchefwechsel ist, sondern die Gäste haben eh schon alle Angst, die haben Corona, es war alles Lockdown und dann noch ihr Restaurant fertig und andere Gerichte. Nee, da haben wir schön unterm Radar einfach laufen lassen. Das war der richtige Weg.
Ja.
Aber wie war das Corona auf Sylt? War das anders wie Corona in Restdeutschland gefühlt? Durch ja beide.
Also ich war ja im Seiten ersten erlebt, Lockdown, ne? Ab 1. Mai war ich auf Sylt, da war Totentanz, da war wirklich. Ab 18. Mai durften dann die Zweitwohnsitzbesitzer wieder auf die Insel.
Ach so, ja.
Und dann wurde es langsam mehr. Und aber ich will nicht sagen, manchmal hast du gedacht, es gibt gar kein Corona, ne? Also hat man schon manchmal gedacht, ne? Das ist.
Da war echt niemand da wahrscheinlich, oder?
Also du hast viel nicht mitbekommen dann auch, ne? Wenn du jetzt keine Medien hättest. Also ja. Das war dann schon, dann kam der zweite Lockdown, wir haben halt weitergearbeitet, wir haben halt Takeaways gemacht.
Für die Insel sozusagen.
Ja, das hat auch gereicht. Okay. Also wir haben, glaube ich, mit 3 Köchen angefangen, zum Schluss dann noch mit 12 da, war gefühlt, hat jeder bestellt.
Ja,
und die Karte war nicht viel kleiner als jetzt. Ne? Das ist halt die Philosophie auch von Herbert, ne? Das ist.
Ja, aber das hat man hier in Berlin auch schon gemerkt. Also
wir kamen nicht mehr hinterher.
Diese Bestellungsmentalität hat halt schon nochmal krass zugenommen seit Corona so mäßig.
Egal, wir machen halt nur das, was wir können. Ne? Und es gibt dann auch, wir müssen nichts Neues machen, wir müssen auch nichts Neues erfinden. Wir müssen einfach nur das, was wir machen, perfekt machen.
Das ist einfach so ein krasser Anspruch, dieses Niveau so permanent beizubehalten.
Auf der Menge, ja. Das ist. Aber vieles ist halt auch automatisiert, ne, weil es halt immer das Gleiche ist. Das geht natürlich viel ins Blut über. Und dadurch kommt dann auch schon. Aber die Jungs haben alle so ein hohes Qualitätsdenken. Also da gibt auch keiner was raus, wo er sagt, dreh's mal rum oder gibt's nicht.
Sag mal, hast du schon ein Restaurant im Hinterkopf, wo ihr hingeht, wenn ihr nächste Woche nach Paris zu Eiskönigin Elsa fahrt?
Oha, gute Frage.
Ach, wir passen uns ja immer den Kindern an. Also ich habe gesehen, es gibt ein Ben & Jerry's Restaurant. Geil. Hab ich richtig Bock drauf. Nein, also das sind diese 3 Tage, da stehen wir nicht im Vordergrund, ne? Da muss es auch den Kindern gut gehen und klar uns auch. Aber ich glaube, da sind die Eindrücke so groß, wenn sie auf einmal im Euro-Disney sind, dass das Essen erstmal Nebensache ist. Ne? Mhm. Das ist deswegen, wir haben auch ein, zwei Flaschen Kabi dabei.
Perfekt.
Wenn abends die Kinder wenn die Kinder im Bett sind, dann genießen wir auch mal. Es kommen noch zwei Freunde von uns mit. Und ja, das ist wirklich, da haben wir jetzt gar keine Ambition, jetzt irgendwie noch nach Paris zu fahren, selber in Restaurants zu gehen, weil das ist mit drei Kindern ist das dann auch ein bisschen, in so kleinen Alter ist das dann, macht das auch, ja.
Aber hättest du vielleicht einen Tipp für unsere ZuhörerInnen?
Ah, Paris, ne, das ist schwierig. Ich war bis jetzt sehr wenig in Frankreich essen, in Paris auch. Ich war einmal im Bistro von Alain Ducasse. Ein Stern hatte das, war schon bestimmt 6-7 Jahre her. Das ist halt komplett produktbezogen. Ne? Das ist, da braucht man nichts Kreatives zu erwarten. Ne? Das ist, da ist auch geschmortes Wurzelgemüse. Im Lampfon ist da schon ein Highlight. Ne?
Sehr basic, meinst du?
Basic, ja.
Aber halt
das auf dem Honig,
sehr gut, ja.
Qualitativ sehr hoch.
Wir kommen zu unserer zweiten Kategorie. Die heißt
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Und es ist eine Spontan-Challenge für dich. Stell dir vor, Sonntag, wir haben vergessen einzukaufen. Ich öffne den Kühlschrank, sehe drei Zutaten. Okay, eine ist im Gefrierfach, weil das ist eine, oder sagen wir mal, Tiefkühlgarnelen, das sehe ich da. Mhm. Dann sehe ich da ein paar Oliven und eine Kartoffel.
Und eine Kartoffel.
Was könntest du uns daraus zaubern?
Ach, das ist, also da würde ich
Currywurst.
Weil die lagen nämlich hinter den Garnelen, weißt
du? Der gute Curry lag hinten rechts noch hinter den Garnelen,
ne? Die würde ich rausnehmen. Nein, also wirklich ganz klassisch. Was heißt man? Ein Kartoffel-Olivenstampf. Immer lecker. Schön, vielleicht finde ich noch ein bisschen Olivenöl irgendwo noch. Aber
ja, das gibt's
auch. Meistens sind ja die Oliven noch in Olivenöl eingelegt, also passt das auch ganz gut. Würde ich einen veganen Kartoffelstampf machen mit Oliven.
Geil.
Sehr gut. Direkt gepunktet. Ja.
Und wer es dann mag, ein paar leckere Garnelen, den Knoblauch gebraten, weil der Knoblauch haben wir noch hinter den Oliven gefunden. Schön angebracht, schön krossen, gerösteten Knoblauch dazu. Da brauchst du schon nicht viel. Und vielleicht einen kleinen Kabi dazu. Und einen schönen Weißburgunder. Da sind wir dann schon
auf Kurs, würde ich sagen. Ja. Ja, voll. Da ist mein Sonntag gerettet. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich werde das mal versuchen nachzukochen.
Und zur Not liegt der Curry King noch hinter dir.
Der ist mal eine Backup-Lösung.
Was gibt's denn bei euch zu Hause zu essen? Kochst du da?
Ja. Na gut, das Lieblingsgericht unserer Kinder sind Nudeln. In jeglicher Variation. Kartoffeln sind es gar nicht so. Gar nicht. Kartoffelbrei, wenn es sein muss. Aber ich habe mir jetzt so einen Pizzaofen angeschafft für daheim. So einen Outdoor-Pizzaofen. Und seitdem gibt es mindestens einmal die Woche Pizza bei uns zu Hause.
Geil.
Egal.
Und das ist dann schon ein großes Highlight, ne? Dauert eine Minute.
Krass, ist so ein richtig Endstufen
heißer Ofen. Ja, so mit Gasbetrieb und 450 Grad rein.
Aha, krass.
Und dann dauert das, machst morgens den Teig, kannst du natürlich auch drei Tage vorher machen, hast ein bisschen Teigruhe. Aber reicht auch mal schon morgens den Teig schön im Kühlschrank gehen lassen. Pizza schön belegen.
Geil.
Käsepizza ist gerade hoch im Kurs. Salami läuft danach. Und ja, bei uns darf es ein bisschen Thunfisch sein. Ja, das ist bei den Kindern schon. Am Anfang haben sie immer alles gegessen, aber es wird immer weniger. die Geschmäcker verändern sich. Aber Pizza oder Nudeln, beim Gemüse müssen wir ein bisschen tricksen.
Und unter den Käse.
Ja, so ungefähr. Aber sie finden alles. Glaub mir, sie finden.
Tomatensoße darf aber noch sein.
Ja, aber sie muss auch püriert sein. Ne? Das ist dann wieder... man muss auf vieles achten, auch wenn man abends essen geht mit den Kindern.
Dann erfinderisch.
Man muss dann auch alles mitteilen. Ne? Kein grober Pfeffer, keine grüne Deko, am liebsten alles getrennt. Also das ist schon, muss man sich vorher Gedanken machen. Aber gut, das entwickelt sich halt so. Ne? Das ist, wir zwingen sie auch zu nichts. Sie können essen, was sie möchten. Klar freuen wir uns, wenn sie mal einen Salat essen. Aber Tomate und Gurke geht dann auch.
Das war zu meiner Zeit als Au-pair in Paris, durfte ich auch immer die Zucchini schälen und mit den Kartoffeln kochen und dann Kartoffelpüree mit versteckter Zucchini.
Auch gut, dass das Grüne nicht sieht.
Essen für Kinder, für Fortgeschrittene.
Ach, weil die Schale wegschmeißt, check ich das. Oha.
Ah, tricky, ne?
Aber vielleicht das war wurde mir das auch schon mal untergemischt.
Das probiere ich aus.
Wenn du Zucchini schälst, dann wird die so richtig schleimig. Weiß ich was.
Ja, krass. Nee, habe ich tatsächlich noch nie, glaube ich.
Wappen die Hände richtig schön.
Aber man probiert vieles, man irgendwie zu verstecken irgendwo drunter, ne? Aber sie finden das. Sie finden alles. Man wird da sehr kreativ, aber irgendwie finden sie alles.
Berichte mal, ob das mit der
Zucchini. Ich probiere es mal aus.
Funktioniert das? Sehr cool.
Ich war tatsächlich mal in der Zirbelstube. Da warst du aber leider nicht mehr da. Aber du warst doch da.
Ja.
Ach, weil du so skeptisch geguckt hast. Ich dachte schon, ich rede von irgendwas.
Ich war von 2013 bis 2017 da.
Sorry, meine Lichts vorhandene Schlaf, das kickt rein. Aber dieser Raum da drin fand ich mega nice. Ich fand das so cool da drin, so voll süß mit dem ganzen Holz und so. Das war mega.
Das Zirbelholz, das ist natürlich eine ganz andere Welt dann, ne? Wenn du in das Hotel kommst, okay, ich sag mal, ist immer nicht das Schönste. Aber wenn man drin ist, sieht man es von außen nicht.
Richtig.
Wenn du dann in die Zirbelstube kommst, also den Geruch schon hast, diese.
So nice.
Es ist eins der schönsten Restaurants, die es gibt, wirklich. Das ist. Das lebt da drin, das ist leicht moderne mit ein bisschen moderner Kunst angehaucht. Also es ist ein tolles Restaurant.
Voll gut, kann ich nur empfehlen an alle Stuttgarter Homies, geht mal in die Zirbelstube auf jeden Fall. Das ist voll nice.
Geil, ich habe so ein Aromaöl Zirbelkiefer. Ich wusste nicht, dass das da direkt in Verbindung steht.
Jeder sagt halt einfach auch Zwirbel, ne? Man denkt immer so voll, das ist die Zwirbelstube. Also, nee, das ist von diesem Holz, Digga. Zirbelholz.
Die Skihütte in Stuttgart.
Aber ist auf jeden Fall nice. Wie lange warst du in Stuttgart?
3,5 Jahre.
Davor noch im.
In der Villa Hammerschmiede, Karlsruhe.
Ja. Okay, ich habe auch in Karlsruhe und in Stuttgart gewohnt. Hey. Jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage. Karlsruhe oder Stuttgart? VfB oder KSC?
Leverkusen. Dann eher der VfB, weil Leverkusen hat gestern gegen KSC verloren. Das ist schon schlimm genug.
Ja, weil ich komme eigentlich von der Schweizer Grenze unten, aber habe dann in Karlsruhe studiert und davor war mal 2 Jahre in Stuttgart gewohnt und ich fand es immer crazy. Die haben schon eine krasse Rivalität am Start gehabt. So, das war immer für mich so, wenn man im falschen Regionalzug war, vom Spiel gerade
mit falschen Schalen, ne?
Oha, das war gar kein Spaß. Aber das fand ich irgendwie immer interessant, dass das da unten irgendwie so richtig.
Na gut, das haben wir in Leverkusen ja auch, Leverkusen und Köln.
Stimmt, ja. Es gibt immer so diese Derbys.
Meinst du Wiesbaden?
Ja, das ist ja so, so habe ich ja Philipp kennengelernt, ja, hier unseren Gastgeber.
Aha, erzähl.
Ein kleines Insider. Ja, Philipp hat früher im Go-Gärtchen gearbeitet und ich hatte ein Jahr vorher schon da gearbeitet und kam ein Jahr später in der Sommersaison nochmal wieder. Und dann bin ich dann rein, kannte natürlich auch alle und dann sagte der Fischer, unser Küchenchef, Herr Bussmann, das ist der Vogel. Der Vogel kommt aus Köln. Da habe ich nur gesagt, na gut, da kann er ja auch nichts dafür. Und dann war ich erstmal unten durch. Dann sagte er, weiß ich, gesagt, was will der denn hier? Einen am Dicken machen und der Leverkusener so ungefähr. Dann bin ich erstmal nach Hause gefahren und er kam dann abends zum Dienstheim und dann hatte ich ihm erstmal eine Kiste Kölsch vors Zimmer gestellt. Und seitdem war dann ein Beginn unserer Freundschaft.
Okay.
Und einen Tag später machte ich dann nur, hast du eigentlich einen Führerschein? Dann sagte er, ja. Sag ich, sehr gut, weil ich muss mal nämlich jetzt abgeben für die nächsten 4 Wochen, dann kannst du nämlich fahren. Und so hat sich das dann, so hat sich das dann bei uns entwickelt, ja.
Nice. Also ihr kennt euch dementsprechend auch schon eine Weile.
Ja, schon jetzt knapp 17 Jahre.
Mega. Und hast die Kreuzbergente schon gegessen?
Ja, nicht nur einmal.
Wir auch nicht nur einmal.
Ist okay, ne? Ist okay. Ja,
ich kein Mal.
Ja, du hast aber die vegane Variante gegessen. Nicht von der Ente natürlich, aber du hast doch auch...
Ich habe ein veganes Dinner bekommen.
Du hast ein veganes Dinner bekommen.
Das auf alle Fälle.
Sogar einen veganen Glückskeks am Ende.
Ja, wir haben alle vegane Glückskekse gegessen.
Ja, wegen dir.
Und die haben es nicht bereut.
Ich lebe noch.
Ja, schön. Ja,
Housekeeping, Post für Sie.
Ich glaube, es hat gerade geklingelt.
Es hat gerade geklingelt, echt?
Ich vermute, wir bekommen Post vom Housekeeping.
Oh mein Gott.
Wow.
Post vom Housekeeping. Es steht sogar auf dem Umschlag.
Post vom Housekeeping.
Ja, krass.
So, können wir einen Trommelwirbel bekommen? Ich weiß nicht, was draufsteht.
Max hasst mich.
Hallo Fritt, Curly und Sebastian. Erzählt uns eine kleine Angebergeschichte von euch. Keine Angst, wir sind unter uns. Wer fängt an?
Jens grinst nur so. Boah, was ist eine Angebergeschichte?
Einmal flexen, Curly, komm.
Ich habe nicht gesagt, dass ich anfange.
Aber ich.
Aber hört's gut an.
Ja, ey, okay, was ist eine Angebergeschichte? Wir müssen das erstmal kurz definieren. Mit was kann ich denn angeben? Wir können mit Restaurants flexen, zum Beispiel, wo wir schon waren.
Du kannst mit Restaurants flexen. Ich möchte mir was anderes aussuchen.
Mit was Coolerem. Oh, boah, mit was flex ich denn? Ey, das erste Kobe Steak, was ich gegessen habe, war in Malibu im Joffreys und ich habe mir sagen lassen, das ist so ein bisschen so ein Flexer-Restaurant, wo man so hingeht, wenn man flext. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich dort war, weil wir sind da halt so voll auf easy hingegangen und dann hat die uns voll den krassen Tisch gegeben und wir saßen dann da und alle um uns rum sahen halt richtig Flexer-mäßig aus und wir waren so ein bisschen... Oh, sind wir jetzt hier doch ganz richtig, aber ich wollte unbedingt da hingehen, weil wir so in Malibu waren. Und dann habe ich da mein erstes Kobe-Steak gegessen, weil alle immer von Kobe-Steak erzählt haben, ich noch nie gegessen hatte. Das fand ich ziemlich nice und ich habe es danach auch allen erzählt, wie euch jetzt hier auch, dass ich mein erstes Kobe-Steak in Malibu am Strand im Joffreys gegessen habe. Das war nice.
Geil.
Meine kleine Flex-Story. Die ist auf jeden Fall leicht zu überbieten.
Ja, was kann ich denn angeben? Also, das ist immer schwierig, ne? Weil, ja. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen auf dem Nähkästchen auch Plan, das heißt angeben, aber hat auch ein bisschen was mit Philipp zu tun.
Sehr gut.
Also wir haben viele lustige Sachen hinter uns und auch viele lustige Abende, Tage, Nächte, alles was es so gibt. Aber wir haben mal so eine recht auf dicke Hose gemacht für zwei. Hm. Das war was im Restaurant Jörg Müller auf Sylt. Da haben wir richtig mal, wir Jungspunde, Anfang 20, ein bisschen Trinkgeld in der Hosentasche und haben gesagt, wir gehen jetzt mal zu Jörg Müller essen. Da hauen wir richtig einen raus. Und wir hatten so ein Budget vorher angemeldet und ja. Und am dritten Gang hatten sie uns dann wie Hauptgangbesteck schon eingesetzt. Und so in so einer Jugendlichkeit, wo wir gedacht, wir sind unbeobachtet, hatten die Krawatte schon auf 8:30 hängen, hatten auch schon gut einen im Tee und haben dann nur gemeint, also wenn jetzt der Hauptgang kommt, dann müssen wir dann auch noch zu McDonald's gehen. Und haben dann erst gemerkt, dass hinter uns der Kellner stand. Und dann haben sie das Hauptgangbesteck wieder ausgedeckt, haben wir einen Zwischengang eingesetzt. Wir haben vernommen, die Herren haben noch Hunger.
Das ist geil.
Und ja, so hat sich das den Abend noch ein bisschen durchgezogen. Ne? Man hat dann geglaubt, man... ja, und das musste man dann auch jedem so ein bisschen erzählen danach, wie wir uns dann da, wir haben uns nicht daneben genommen, wir haben immer noch, aber uns ging es gut und wir haben eine richtig auf dicke Hose gemacht. Auch wenn es mir nicht so war, ne? Aber damals war das sehr lustig. Also
Im Nachhinein finde ich solche Sachen auch immer nice zu erzählen. In dem Moment denkt man dann halt immer sehr voll, mega geil. Und im Nachhinein denke ich mir so,
Jo. Also meine Frau kann die Geschichten auch nicht mehr hören. Die kennt auch schon alle Geschichten. Und der Philipp auch der Patenonkel unserer Tochter ist, unserer Jüngsten. Nice. Und auf diversen Taufen auch schon war. Und diverse Freunde, Kollegen aus der Gastronomie auch dabei sind. Wir können die Geschichte auch jedes Jahr neu erzählen.
Perfekt.
Ich glaube, wir haben es letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir es geschafft, dass wir eine Geschichte erzählt haben, die noch keiner kannte. Also das ist dann schon, aber sonst sind es 90% immer die gleichen. Wir freuen uns aber trotzdem immer wieder.
Wenn sie gut sind.
Ja, meine Frau kann schon nicht mehr hören.
Hauptsache, ihr habt Spaß dabei.
Das haben wir.
Eine gute Geschichte wird nie alt.
Ja, definitiv.
Jetzt bin ich auf deinen Flex gespannt.
Jetzt kommt. No pressure. Jetzt muss ich auch eine Restaurantgeschichte erzählen. Ich glaube, die habe ich auch schon erzählt hier im Podcast. Ich kann mich nicht so wirklich erinnern.
Wie gesagt, gute Geschichten werden hier.
Ich habe Spaß dabei. Ich war 2006 bei Tanja Granditz im Stucki in Basel. Und das war so, ich habe mich so eingeschüchtert gefühlt von diesem Erlebnis. Und ich war mit einer Freundin dort. Und wir haben auch dann erstmal die Karte gecheckt. Was kostet die Weinbegleitung? So ein Budget abgesteckt. Aber das war tatsächlich ziemlich geil. Und ich erinnere mich, dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, irgendwie mit meiner Freundin zu sprechen, weil immer irgendein Kellner hinter uns rumgewuselt ist. Wir waren danach nicht bei McDonald's essen.
Wir auch nicht, aber...
Aber das war so, wenn man sich nicht traut, so ein Foto zu machen, weil man so andächtig dann da sitzt und auf das nächste Gericht wartet, denkt so, geil. Da fühlt man sich schon ziemlich gut, wenn man so ein Erlebnis hat. Das Essen war auch hervorragend. Und im Nachhinein bereue ich es tatsächlich, dass ich mich nicht getraut habe, mein Handy auszupacken und ein Foto zu machen. Und die Story, das ist noch der Running Gag heute zwischen dieser Freundin und mir. Shoutout an Carina,
Shoutout
die
Carina.
Mir verboten hat, Fotos zu machen. Und du lässt dein Handy jetzt stecken. Ja, das ist, das war auch ziemlich cool.
Ja, das Essen verbindet halt.
Ja.
Voll. Das ist eigentlich das Beste dran. Das ist auch am Wein und am Essen so gut, dass man einfach... Man verbindet ja auch ein gutes Glas Wein meistens mit dem Moment und mit den Leuten, dass man es getrunken hat.
Ja, ich könnte den ganzen Tag mit Geschichten füllen, ne? Ist ja gar kein Problem. Also da wird mich Philipp zwar... Weil es sind viele auch mit Philipp passiert irgendwie.
Ach komm, eine geht noch.
Eine geht noch. Ja, wir sind mal spontan zum Mittagessen nach Belgien, nach Brüssel gefahren, zum halben Hummeressen, ne? Weil wir Bock drauf hatten. Geil. Haben danach erst gemerkt, dass es ein Sternerestaurant war. Und wir haben schon viele lustige Sachen gemacht, ne? Das ist, aber das verbindet halt dieses Essen gehen, Spaß haben, Freundschaft, Familie, das gehört alles so zusammen. Und ja.
Ich habe gesehen, eines von deinen Zielen, Familie und Beruf unter einen Hut bringen.
Das ist natürlich immer, wie definiere ich das? Ne? Das ist, ich habe keinen 8-Stunden-Job. Ich habe auch keinen Job, der um 17 Uhr endet. Gut, das wusste meine Frau vorher. Aber ich glaube, dass ich schon Zeit für die Familie habe, halt. Klar, weniger als andere Familienväter, die vielleicht um 17 Uhr Feierabend machen, aber wir genießen halt dann die freie Zeit, die wir haben.
Dafür ist halt das auf Sylt
bestimmt. Und dafür leben wir halt auch am Meer und am Strand. Ne? Und ich würde auch nicht viel weniger arbeiten, wenn ich jetzt noch in der Villa wäre oder in Stuttgart. Nur wir leben halt jetzt viel, viel schöner. Ne? Und wie gesagt, man muss das mögen, aber so einen Sommertag am Meer zu verbringen, das ist ein Tag Urlaub, ne? Das klar. Ist, klar, das sieht man immer nur, dass das alles toll ist, aber die anderen 5 Tage sind halt auch nicht ohne. Also da müssen wir schon viel für tun, dass wir auch da oben leben können und oder leben dürfen. Aber wir fühlen uns alle sehr wohl, haben Spaß da. Den Kindern geht's gut, meine Frau geht's gut, mir geht's gut.
Perfekt.
Und das, ich glaube, was möglich ist, haben wir möglich gemacht. Um beides unter einen Hut zu bringen.
Ich finde, das ist auf jeden Fall ein würdiges Schlusswort. Was möglich ist, haben wir möglich gemacht. Das ist auf jeden Fall richtig stabil.
Ja, auch so diese Balance zu finden, dann, ne? Wenn du, wenn es dir privat nicht gut geht, kannst du ja auch gar nicht das leisten, was du.
Nein, klar. Man muss sich wohlfühlen, ne? Und das ist, wie gesagt, ne? Uns kommen so viele Freunde jetzt auch besuchen, die automatisch ihren Urlaub auf Sylt machen. Ist natürlich für uns auch geil.
Klar.
aber ja, ich sage so ein Tag am Meer, das ist schon am Strand, das ist schon, ja.
Du warst uns überzeugt.
Ihr müsst mal kommen.
Wir kommen.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall.
Ja, und nächsten Podcast in den Dünen auf.
Safe. Ja. Danach noch Terroir-Adiletten im Weinkeller.
So, und wir haben noch eine allerletzte Frage an dich, bevor wir dich entlassen in dieses schöne Hotel hier und zu deinem Kumpel Philipp. Was war der letzte Gastro-Spot, den du besucht hast?
Boah.
Könntest du uns auch erzählen, wo du heute Morgen gefrühstückt hast?
Nee, das möchte ich nicht erzählen. Da sieht es nämlich jetzt aus. Sie müssen kurz mit dem Kärcher da unten durch. Ich habe mich jetzt schon entschuldigt. Nee, der letzte Gastrospot war mit meiner Tochter, meiner 5-jährigen Tochter, in der Bullerei in Hamburg. Hm. Papa-Tochter-Ausflug.
Hm. Bei Tim Melzer.
Bei Tim Melzer.
Weiß. War ich auch noch nicht.
In der neuen Bullerei, die umgebaut ist, haben wir mal 2 Tage in Hamburg verbracht. Nur wir zwei.
Nice Stadt. Nice Restaurant bestimmt.
Hm. Ja.
Nicer Gast, den wir heute hatten. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir für die vielen Einblicke.
Und Philipp wird mich töten.
Ach was.
Nee, der mag das auch. Der kann das auch erzählen.
Safe.
Könnt ihr beim nächsten Mal fragen, was da alles so.
Bei der nächsten
Update-Folge mit
Special-Folge Foodie und Pudi mit Philipp Vogel. Die Skandale der letzten Jahre. Sehen wir uns bestimmt wieder und wenn nicht, dann auf der Sandibar in Sylt. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.